Thoughts to Go. Gedanken zum Mitnehmen. Ein Podcast von Simone Zaugg. Simone Zaugg begrüßt heute Thomas Kesselring, Professor für Philosophie und Ethik. Er lebt in Bern, nahe der Universität, mitten in der Stadt und gleichzeitig am Waldrand in direkter Verbindung zur Natur. Neben seiner Lehrtätigkeit ist Thomas Kesselring ein leidenschaftlicher Höhlenforscher. Er erkundet die Welt ober- und unterirdisch gerne zu Fuß. Thema der aktuellen Folge: das Absteigen im wortwörtlichen und physischen Sinn. Es geht aber auch darum, das Potenzial des Perspektivwechsels in Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und auch in der Kunst zu ergründen. Was sehen und verstehen wir, wenn wir ungewohnte Standpunkte einnehmen, wie zum Beispiel die Sichtweisen von Kindern oder von Ländern des Südens, um so unsere Welt mit anderen Augen und anderen Vorzeichen zu betrachten?
Viele von uns streben nach oben und kennen das Gefühl, wenn man oben auf dem Berggipfel steht und den Überblick hat. Du steigst ab in Höhlen. Welcher Blick wird einem dort eröffnet?
Es ist spannend, wenn man in Höhlen, was durchaus möglich ist, als erster Mensch Neuland betritt. In den Bergen ist das fast nicht mehr möglich. Da hat man einen Überblick, in den Höhlen hat man nicht den großen Überblick, aber man kann Neuland betreten, eine Terra Incognita. Für viele Höhlenforscher ist das fast ihr größtes Anliegen. Höhlen sind zwar stockdunkel, aber da wir Lampen mit uns führen, können wir immer auch über die Buntheit der Gesteinsbildungen staunen. Da gibt es die verschiedensten Farben: braun, weiß, schwarz, gelb, orange, knallrot, seltener blau und ganz selten grün. Höhlen bieten also auch ein differenziertes ästhetisches Erlebnis. Außerdem liebe ich es, unterirdischen Bächen und Flüssen zu folgen. Allein die wechselnden Geräusche des Wassers im geschlossenen Raum wirken wie eine urige Melodie. Und die Strudeltöpfe, die Seen, Wasserfälle, Gletschermühlen und so weiter sind schöner als jeder japanische Kunstgarten. Es gibt auch labyrinthische Höhlen, das ist ein sportliches und geistiges Abenteuer gleichermaßen, aber das will ich jetzt hier nicht vertiefen, das ist einfach ein zusätzlicher Aspekt.
Ja, das hört sich nach einem sehr komplexen und ja, vielschichtigen Erleben der Höhlen an. Aber auf der anderen Seite ist ja neben diesem sinnlichen Genuss, der mit diesem Abstieg in die Höhle verbunden ist, auch ein nicht ganz kleines Risiko mit dabei. Und ich habe mich gefragt, welche Motive dich bewegen, trotz dieser gefährlichen Abgründe immer wieder in Höhlen einzusteigen und diese zu erforschen.
Es gibt ganz verschiedene Arten von Höhlen. Also es gibt auch sehr einfache, die kaum Risiken bieten. Dann gibt es Höhlen mit mittleren Risiken und dann gibt es auch Höhlen, die man mit dem Mount Everest vergleichen kann. Aber in solchen bin ich jetzt nie gewesen. Meine Schuhgröße ist so die mittlere praktisch. Wie wir sie in der Schweiz oder in Frankreich haben, da gibt es sehr viele hochinteressante Höhlen mit mittlerem Risiko. Ganz risikofrei ist das natürlich nicht, das ist der Straßenverkehr auch nicht und das ist nicht einmal der Flugverkehr, wenn man es genau nehmen will. Zum Risiko gibt es verschiedene Überlegungen. Ein Kollege von mir hat mal sich überlegt, was ist eigentlich besser, wenn man zum Beispiel in einem noch unbekannten Höhlenteil merkt, man muss jetzt da eine heikle Kletterei machen, die man sich zwar zutraut, die aber gefahrloser wäre, wenn man da ein Seil fixieren würde. Ob es sich lohnt, ein Seil zu holen und vielleicht stundenlang anzuschleppen. Und dann ist man müde. Und er ist darauf gekommen, dass es wohl das geringere Risiko ist, ohne diese Schlepperei von Seilen halt eben mal auch eine Kletterei zu machen, ungesichert. als diese riesigen Materialtransporte, die einen dann auf den Hund bringen. Wenn dann die Höhle dort weitergeht und man dahinter womöglich noch einen Biwak einrichtet, dann natürlich muss man da eine Seilsicherung, muss man den ganzen Weg absichern. Also das ist, Risiko ist für sich selber auch ein interessantes Thema, aber für mich ist das nicht das Motiv zur Höhlenforschung. Aber ich habe eine ganze Reihe von Motiven, die sie eben so stark sind, dass sie mich dazu bewogen haben, diese Risiken einzugehen.
Das ist ja auch ein Grund, weil du ja eben mit diesen Motiven auch immer wieder diese Erfahrung des nach unten gehen verbindest. Und ich für mich habe, zwar bin ich in die Tiefe abgestiegen, aber ich bin für mein Projekt Lullabies for a Bunker, ließ ich mich 48 Stunden in eine künstliche Höhle, in einen Bunker tief im Berg einschließen. Und diese Erfahrung war sehr interessant, aus verschiedenen Gründen. Ich habe viel über mich selber gelernt, aber was auch eine ganz wichtige Erfahrung dabei war, dass ich das Phänomen Zeit aus einer neuen Perspektive, als eine neue Erfahrung erlebt habe.
Dein künstlerisches Experiment, dich zwei volle Tage und Nächte in einem tiefen Bunker einzuschließen, finde ich hochinteressant, mutig und auch fantastisch. Ich selbst hatte das Glück, nie in einer Höhle eingeschlossen zu sein. Ich meine, das ist auch eine der möglichen Gefahren, dass eben Wasser, ein Wasserlauf oder ein See so hoch steigt, dass, also bis an die Decke, und dann ist man eingeschlossen. Aber ich hatte das Glück, dass das mir nie passiert ist. Beziehungsweise ein einziges Mal war ich eingeschlossen in einer Höhle, aber da wollten wir ohnehin nicht sofort aussteigen. Wir wollten mehrere Tage bleiben, und als wir dann auszusteigen versuchten, war der Weg schon wieder offen. Ich habe eine Frage an dich. Hast du bei deinem Experiment im Bunker auch die Erfahrung gemacht, dass wir den Zeitablauf im Untergrund anders erfahren als in der Außenwelt? In der Höhle habe ich das oft und oft erlebt. Einmal nach einem mehrstündigen Schlaf in den Schlafsäcken, übrigens in einem niedrigen Gang, in dem man sich nicht einmal richtig aufsetzen konnte, ohne den Kopf anzuschlagen. Da zeigten unsere Uhren an, es ist jetzt 3 Uhr. Aber wir wussten nicht, ist es jetzt 3 Uhr nachts oder 3 Uhr am Nachmittag. Wir konnten es auch nicht herausfinden.
Du hast gefragt, eben wie das war, ob ich diese Zeit auch anders erlebt habe als draußen. Und ja, ganz klar, mein Erleben von Zeit war sehr verschieden von der Erfahrung, wenn man eben schon durch das Licht, auch wenn es grau ist, aber unser Körper ist ja auf die, sozusagen auf den Zyklus der Sonne eingestellt, und der fällt weg. Und das Phänomen Zeit, aber wie ich es erlebt habe, war ganz ausschlaggebend auch für den Schnitt bei meiner Videoarbeit Lullabies for a Bunker. Aber der andere Aspekt, der mich sehr beschäftigt hat, war eben auch, dass ich den Raum des Bunkers als sehr begrenzt empfunden habe. Und dadurch hat sich auch nach einigen Stunden ein Gefühl von Endlichkeit eingestellt. Der Bunker wurde zu einer Art Sackgasse, physisch, aber auch gedanklich. Und mir kamen Sätze in den Sinn wie «Exploring the innocence of time», also die Unschuld der Zeit erforschen, oder «Transit homes leading into nothing», Übergangsstationen, die ins Nichts führen. Und was ebenso interessant war, dass ich angefangen habe, physisch Schlaufen zu laufen in diesem Bunker.
Ja, wie ist es in den Höhlen? Es kann gleich sein, es kann auch ganz anders sein. Ich erinnere mich an in der Literatur, es gibt mehrere Romane, in denen der Protagonist oder die Protagonistin ähnliche Erfahrungen beschreibt, wie du sie jetzt in dem Bunker erlebt hast. Wenn jemand zum Beispiel im Parfum von Süskind, Patrick Süskind, genau, ist der Protagonist auch so in einer engen Höhle, mehrere Tage, und dem geht es dann ähnlich. Gut, er kann da nicht im Kreis herumlaufen, weil der Platz einfach zu eng ist. Es gibt aber auch große Höhlen und verzweigte Höhlen. Das sind diejenigen, in denen ich mich eher zu Hause fühle. Und da macht man dann ganz andere Erfahrungen. Also es ist nicht so, dass man da nicht auch im Kreis herumlaufen kann, manchmal auch unfreiwillig, wenn es eben labyrinthisch ist und man irgendwie eine Stelle sucht und nicht findet. Und plötzlich merkt man nach 2 Stunden, oh, da sind wir ja vorhin auch schon vorbei gekommen. Das ist aber ein anderes im Kreis herumlaufen. Du hast das Stichwort Endlichkeit, das ist ein begrenzter Ort, Endlichkeit, Enge. Das habe ich normalerweise nicht in Höhlen. Es gibt natürlich Engstellen, die wirklich eng sind, aber ich assoziiere mit den Höhlen eigentlich das Gegenteil. Eher so etwas wie Zeitlosigkeit, das ist dann vielleicht eher Endlosigkeit. Zeitlosigkeit, weil der Rhythmus von Tag und Nacht fehlt. Es gibt keine anderen Rhythmuszeichen und die Umgebung ist geologisch alt. Manchmal findet man auch Versteinerungen und sieht, eine Muschel, ein Lebewesen, das aber hat vor 150 Millionen Jahren da in einem Meer gelebt und jetzt ist es neben mir. Also Gleichzeitigkeit zwischen der Muschel und mir über, sagen wir, 150 Millionen Jahre entfernt. Also das ist für mich nicht Endlichkeit, sondern eher das Gegenteil. Unendlichkeit, Zeitlosigkeit.
So viel zur Zeit und zu den Erfahrungen, wenn wir jetzt den Bunker und sozusagen das Erforschen der Höhle vergleichen. Die Videoarbeit Lullabies for a Bunker hat noch eine weitere Dimension. Und die erkläre ich jetzt kurz, weil wir uns das Video ja nicht anschauen. Nämlich ist der Bunker ja ein vermeintlicher Schutzraum. Und in meinen Recherchen zum Thema Bunker habe ich auch ein Gespräch geführt mit einer Frau, die geflüchtet ist und die den Bunker nicht in seiner originalen Funktion als Schutzraum vor Krieg erlebt hat, sondern als Flüchtlingsunterkunft. Die Frau ist mit ihrer Familie als Kind geflüchtet und kam dann in ihrer Erstaufnahmestelle in einen stillgelegten Bunker. Und dort hat sie diesen Raum eben auch als nicht sehr einfach erlebt und hat mir dann sehr emotional erzählt, dass sie nur in den kurzen Momenten abends, wo ihr Mutter oder Vater ein Schlaflied gesungen haben, so etwas wie das Gefühl von Zuhause hatte. Und das hat mich sehr berührt, diese Erzählung. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich die Videoarbeit oder die Soundspur der Videoarbeit mit den kargen Geräuschen aus dem Bunker einerseits bearbeitet habe und andererseits hört man immer wieder Schlaflieder gesungen von vielen verschiedenen Menschen mit und ohne Migrationsbezügen in vielen unterschiedlichen Sprachen. Und insofern, ja, gibt es ja neben dem, was wir schon besprochen haben, auch noch andere Differenzen zwischen Höhlen und Bunkern.
Ja, was diese Differenzen betrifft, Bunker und Höhle, gut.
Oder vielleicht auch Assoziationen, gar nicht mehr so, vielleicht gibt es auch Gemeinsamkeiten.
Genau, ja. Zunächst zu den Unterschieden. Ich würde einfach grundsätzlich sagen, Bunker sind von Menschen gebaut. Da gibt es zum Beispiel auch kein Neuland. Ähnlich in Bergwerken auch nicht. In Höhlen sehr wohl. In Höhlen, es gibt noch heute viele Höhlen, die sind noch nie von einem Menschen betreten worden. Also da gibt es viel Neuland noch. Also in Bunkern nicht. Mir scheint, dass auch die natürlichen Farben in Bunkern fehlen. In Höhlen sind sie eben erstaunlicherweise, ich bin immer wieder verblüfft, wie bunt es dort ist, wenn man Licht hineinbringt. Natürliche Bäche und Flüsse findet man auch nicht in Bunkern, aber in Höhlen sehr wohl. Also es sind ein paar sehr grundlegende Unterschiede. Ich finde, die Höhle ist insofern auch ein lebendigeres Territorium als der Bunker. Du hast jetzt mehrere Sachen gesagt im Zusammenhang mit deinem Kunstwerk Lullabies for a Bunker. Du hast vor allem auf den Aspekt des Schutzraums hingewiesen, auf diese Flüchtlingsfrau, die sich erinnert, wie sie als Kind in einer Flüchtlingsunterkunft, die eigentlich ein Bunker war, oder bunkerartigen Flüchtlingsunterkunft, bei den Schlafliedern ihrer Mutter sich geborgen gefühlt hat und eingeschlafen ist. Ich persönlich verbinde mit dem Bunker eher die Assoziation zum Krieg. Und das ist mir nicht so sympathisch natürlich, zum Militär. Bunker sind Schutzräume. Und ich vermute Schutzräume vor allem in der Zeit der modernen, mit viel technischem Gerät geführten Kriege. Aber es stimmt auch wieder, dass es schon vorher nicht als Bunker bezeichnet, aber doch auch Schutzräume unter der Erde gegeben hat. Und als Schutzräume mussten die natürlich eine gewisse Geborgenheit haben. In der Türkei beispielsweise hat man in den letzten 50 Jahren mehr als 10 uralte unterirdische Städte entdeckt, die zum Teil mehr als 100 Meter in die Tiefe führen. Das waren vermutlich Netze sehr alter Schutzräume. Man weiß gar nicht aus welcher Zeit, wahrscheinlich aus verschiedenen Zeiten, in denen größere Populationen längere Zeit überleben konnten. Da mussten sie natürlich auch Geborgenheit ausstrahlen. Die Eingänge waren so gut versteckt, dass man die meisten dieser Städte überhaupt erst in den letzten paar Jahren zufällig entdeckt hat. Du fragst nach den Unterschieden zu den Höhlen. Auch Höhlen wecken die Assoziation an die Geschichte, also so wie der Bunker an die Kriegsgeschichte erinnert. Aber die Höhlen wecken die Assoziation an eine andere Geschichte, an die Erdgeschichte, nicht an die Geschichte unserer Vorfahren. An der Form von Höhlengängen und an den Sedimenten, also Ablagerungen, Sand, Schlick, Gestein und so weiter, kann man oft die Bildung der Höhle, die in der Regel Jahrhunderttausende gedauert hat, rekonstruieren. Man sieht zum Beispiel Einschlüsse aus der Eiszeit oder voreiszeitliche Relikte und so weiter. Außerdem sind die meisten Höhlen liegen im Kalkgestein und ich habe schon erwähnt, da gibt es auch Versteinerungen und die sind ja sehr viel älter noch als die Eiszeit. Das geht Jahrmillionen zurück. Kalkgestein stammt aus Meeresablagerungen, eben aus der Zeit des Jura und so weiter. 100 Millionen Jahre, 150 Millionen Jahre und so weiter. Man könnte geradezu sagen, dass der ganze Kalk eigentlich eine geologische Grabstätte ist. Und in der Höhle bewegst du dich dann in dieser geologischen Grabstätte, umgeben von zu Stein gewordenen früheren Lebewesen. So tauchst du in die Urgeschichte unseres Planeten ab. Außerdem sind Höhlen oft auch archäologische oder paläontologische Fundstätten. Das ist dann geschichtlich, erdgeschichtlich gesehen wieder sehr viel jünger. Aber nicht weniger spannend. Immer wieder werden in Höhlen fantastische eiszeitliche Malereien entdeckt. Sensationell war die Entdeckung der Grotte Chauvet Ende Dezember 1994. Ausgerechnet am Pont d'Arc in der französischen Ardèche, eigentlich inmitten eines Touristengebiets. Die dort gefundenen Höhlenmalereien gehören zu den perfektesten und gleichzeitig zu den ältesten, die man in Europa überhaupt gefunden hat. Noch jünger sind Entdeckungen in Rumänien und vermehrt sogar in Indonesien, in denen man uralte Höhlenmalereien entdeckt hat, in Indonesien bis zu 40.000 Jahre alt. Jetzt ist ein Streit ausgebrochen, ob Asien oder Europa die ältesten Höhlenmalereien hat. Ich will darauf nicht weiter eingehen. Ich will nur so viel sagen, in der Höhle taucht man also nicht nur in die geologische Vergangenheit, sondern auch in die menschliche Urgeschichte ab.
Wann oder warum hast du dich entschieden, eben mit diesen Abstiegsübungen zu beginnen oder anders gesagt, das Oben mit dem Unten zu vertauschen?
Ja, ich habe mich nie bewusst entschlossen, Abstiegsübungen zu machen. Aber eines Tages fiel mir auf, dass ich mit den vielen Aufsteigern in meiner Umgebung oder wie es in den 90er Jahren manchmal hieß, mit den Highflyern eher wenig anfangen konnte. Ich bin diesen Leuten immer reserviert gegenüber gestanden. Und da wurde mir bewusst, dass mich eigentlich die Tiefen dieser Welt mehr interessieren, dass es mir dort auch besser gefällt.
Du würdest also sagen, dass es wichtig ist, die Welt aus der Perspektive von unten zu betrachten und aus der Sicht des Höhlenforschens wahrzunehmen oder eben auch aus dieser Perspektive von unten vielleicht gewisse Dinge zu verteidigen.
Ich bin nicht sicher, ob ich sagen würde, es ist wichtig, dass man das macht und verteidigen. Ich glaube nicht, dass ich meine Perspektive jetzt verteidigen muss. Es ist einfach meine Perspektive, das ist eine Entscheidung. Ich stehe dafür. Wie gesagt, unter der Erde findet man Zeugnisse aus der Menschheits- und aus der Erdgeschichte. Man konfrontiert sich mit der Perspektive der Vergangenheit. Und wir alle, unsere Vorfahren und so weiter, kommen ja irgendwie aus der Vergangenheit. Und ich bin schon auch der Meinung, wenn wir die Zukunft bewältigen wollen, und das steht jetzt auf der Kippe, können wir das nicht gut, wenn wir von der Vergangenheit keine Ahnung haben. Und deswegen würde ich schon sagen, es ist vielleicht nicht ganz unwichtig. Mit Absteigen meine ich aber nicht nur unter die Oberfläche abzusteigen, was ich oft gemacht habe. Ich bin auch in Länder tief unten auf der Weltkarte abgestiegen. In Länder, deren Gesellschaften zum Teil sehr arm sind. Länder also, die in der Wohlstandsstatistik der Weltbank ganz unten liegen, ganz unten figurieren.
Also das heißt, wenn wir jetzt auch in die Zukunft blicken, auch für diese Perspektive ist es eigentlich wichtig, mal sich nach unten eben auf unsere Weltkarte zu begeben oder mal die Statistiken, nicht das Ranking, das vielgeliebte, nicht immer nur von oben zu lesen, sondern auch mal von unten anzuschauen.
Unbedingt. Ich würde so sagen, wir, also ich meine, wir Europäer, ich meine mit wir auch, also uns Deutsche und ich bin Schweizer, wären nicht so wohlhabend, wenn es nicht auch sehr arme Gesellschaften gäbe. Der Zusammenhang zwischen Arm und Reich ist ja reichlich bekannt, ich brauche das nicht auszuführen. Es gab eine Kolonialgeschichte, dann den Neokolonialismus, dann den Neoliberalismus und so weiter. Die Ära der Globalisierung. Es sind da einige Neokolonialismus, vor allem in der Globalisierung, sind einige arme Länder aufgestiegen und relativ reich geworden, vor allem die sogenannten asiatischen Tigerländer wie Südkorea, Taiwan, China, Thailand, vorher auch Japan, zeitweise vielleicht Brasilien, Südafrika und Teile Indiens. Aber manche Länder Lateinamerikas, manche auch in Asien und fast alle afrikanischen Länder, jedenfalls südlich der Sahara, sind arm geblieben, mausarm. Und dies aus komplexen Gründen, für die wahrscheinlich nicht nur, aber auch die Reichen eine Verantwortung tragen. Der Blick in solche Länder lehrt uns, dass der Lebensstandard in den westeuropäischen Ländern die Ausnahme und nicht die Regel ist. Und es steigert meine Achtung vor den Menschen in diesen armen Ländern, die es fertigbringen, mit dem absoluten Minimum zu leben und erst noch Fröhlichkeit und Dankbarkeit auszustrahlen. Also gerade in diesen Gesellschaften, finde ich, können wir viel lernen.
Ja, deshalb habe ich mich auch irgendwann gefragt, ob es eine Erklärung, also vielleicht eine psychologische Erklärung dafür gibt, dass die Reichen oben auf der Weltkarte sind. Oder würde es am Gefüge vielleicht etwas ändern, wenn wir die Karte umdrehen würden? Schließlich sucht ja auch die vorurteilsbewusste Sprache schon seit längerem nach Wörtern, wie Länder des Südens anstelle von Entwicklungsländern. Also dass wir sozusagen dieses Vorurteil oben gut, unten schlecht, dass uns das auch durch die bildliche Darstellung schon eingeimpft wird.
Daran habe ich nie so ernsthaft gedacht. Ich glaube übrigens auch, das sage ich in Klammern, dass da schon die römischen Karten nach Norden ausgerichtet waren. Und ganz im Norden waren die Germanen, das war ein wildes Volk damals, die Skandinavier, und im Süden war dann Afrika und das wusste man nicht mehr, wie es weitergeht. Das Mittelmeer war ja im Zentrum der Welt sozusagen. Und das hat man dann irgendwie später behalten, den Norden oben auf der Karte. Es gibt aber auch eine Upside-Down-Weltkarte, da liegen Australien und Argentinien ganz oben, Deutschland und vor allem Skandinavien ganz unten. Es gibt auch Landkarten, da liegt China, das Reich der Mitte, wirklich genau in der Mitte. Man kann die Weltkarte aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Eigentlich lohnt es sich noch mehr, die unterschiedlichen Kulturen miteinander ins Gespräch zu bringen, sie wie unterschiedliche Perspektiven, aus denen man andere Kulturen betrachtet, zu betrachten und diese Perspektiven womöglich miteinander zu koordinieren. Über die Landkarte, aber nicht nur über die Landkarte, auch über kulturelle Ähnlichkeiten und Unterschiede.
Ja, und hier wären wir, glaube ich, wieder bei der Dezentrierung und unserem ersten Gespräch angelangt. Und da würde ich gerne anknüpfen, dass du als Wissenschaftler dich ja vor allem auch mit der Entwicklungspsychologie und den ganz kleinen Menschen auseinandergesetzt hast. Gibt es für dich auch ein Absteigen im Sinne von sich auf die Augenhöhe der Kinder begeben? Und inwieweit glaubst du, dass wir viel mehr von dieser Perspektive und dieser Sicht der Kinder und jungen Menschen lernen könnten oder auch sollten?
Ja, das ist auch ein Thema, das mich sehr interessiert, das Gespräch mit den Kindern, sogenannte Philosophieren mit Kindern. Da steige ich dann gern auf meine Knie ab, knie ich hinunter, damit ich mit den Kindern, wie du das formulierst, so schön auf gleicher Augenhöhe gesprächeln kann. Das ist aus verschiedenen Gründen ist es faszinierend. Erstens mal kann man natürlich von Kindern auch lernen. Mir ist auch vieles selber klar geworden, überhaupt erst im Gespräch mit Kindern. Einfach auch deswegen, weil man sich dann so die Dinge etwas entspannter überlegt. Ein kurzes Beispiel, wenn wir darüber philosophiert haben, warum der Mond nicht auf die Erde herunterfällt und solche Sachen. Mich interessiert schon, was Kinder dazu meinen. Aber da ist mir plötzlich aufgefallen, ja, aber eigentlich nachts, wenn die Sonne unter der Erde steht und womöglich der Mond auch noch, wenn er nicht sichtbar ist, dann müssten wir doch eigentlich schwerer sein, weil so riesige physikalische Massen uns nach unten ziehen. Ja, ich habe noch nie Erwachsene getroffen, die diese Frage bewegt. Und kein Physiker, der davon spricht. Wahrscheinlich sind wir wirklich dann schwerer, aber eben im minimalen Grad. Aber halt eben doch so, dass es eine interessante Frage ergibt. Und viele interessante Fragen lernt man überhaupt erst mit Kindern. Außerdem bei den Kindern fasziniert mich auch, da kann man diese sogenannten Dezentrierungsprozesse auch manchmal beobachten. Dezentrieren heißt ja eigentlich, sich aus dem eigenen Standpunkt herausbewegen und auf ihn reflektieren. Und man erlebt es ja immer wieder, dass ein Kind mit 10 Jahren über das lacht, was es 3, 4 Jahre vorher gedacht und gesagt hat. Das heißt, es reflektiert auf den Standpunkt, den es früher eingenommen hat. Und genau das hat eigentlich auch die Wissenschaft immer wieder gemacht, auf frühere Standpunkte reflektiert. Mit Kopernikus wird dann plötzlich reflektiert, ja, auf das geozentrische Weltbild. Oh, diese Idioten haben gemeint, wir seien im Zentrum der Welt und stabil, unbewegt. Und jetzt merken wir, wir sind auf einer kleinen Kugel, die in einer irren Geschwindigkeit hunderte Millionen Kilometer im Jahr zurücklegt, um die Sonne herum. Wir sind die Schlauen, wir reflektieren jetzt auf diesen idiotischen Standpunkt, den man vor 1000 Jahren gehabt hat und so weiter. Das ist natürlich auch eine neue Art von Zentrierung, da war man dann eben auf Sonnensystem zentriert und so weiter. Wir sind immer irgendwo zentriert, aber das Überwinden dieser Zentrierungen scheint mir wichtig zu sein. Und das ist auch etwas, was wir am besten von Kindern lernen können.
Ja, dann möchte ich sozusagen nochmal den Bogen schließen und wieder zu meinen Erlebnissen im Bunker zurückkehren, wo ich eben an einem gewissen Punkt das Gefühl hatte, immer im Kreis zu gehen. Und dieses Erlebnis verbinde ich mit der Frage an dich, ist denn das Dezentrieren eben sozusagen nicht das ins Schlaufen laufen, sondern sich aus diesem Zentrum hinausbegeben und dann anschließend von außen zurückschauen und neu koordinieren, ist das in der Höhle überhaupt möglich?
Nein und ja. Nein, denn in Höhlen ist das Gelände meist so uneben, kompliziert, schlüpfrig und so weiter. Du musst kriechen, du musst klettern, du musst durch einen See warten. Du musst darauf achten, dass du dir in einem großen unterirdischen Saal das Loch merkst, über das du da hineingekrochen bist, damit du auch wieder herausfindest. Kurz, du musst dich ganz und gar auf die paar Zentimeter oder Meter vor und neben dir konzentrieren. Das heißt, du lebst eigentlich ganz im Augenblick und auf diesen paar Quadratmetern, wo du gerade bist. Du bist also komplett zentriert in dieser Hinsicht. Es existieren nur ein paar Meter Gangboden, Wände, Höhlendecke, die deine Lampe noch erleuchtet. Also du bist ganz im Hier und Jetzt und ja, im Hier und im Jetzt. Dein Bewusstsein ist also eben konzentriert und zentriert. Aber irgendwie, ja, bist du auch ganz dezentriert. Deine Alltagssorgen verblassen komplett in der Höhle. Die sind unwichtig. Sie werden komplett unwesentlich. Du kannst ganz gelassen auf deine Alltagssorgen reflektieren. Und in dieser Hinsicht bist du, sie sind unbedeutend geworden, vollkommen dezentriert.
Vielen Dank, Thomas Kesselring, für diese interessanten Blicke in die Tiefe, die auch hinterfragen, ob das Oben nur funktioniert, wenn es ein Unten gibt. Oder ob die Lösung nicht in neuen, gleichberechtigten Sichtweisen ohne Oben und Unten liegen könnte.
Vielen Dank fürs Zuhören und viel Vergnügen bei weiteren Folgen des Thoughts to Go Podcasts. Diese Staffel ist die Fortsetzung einer ersten Reihe von Gesprächen, die in Zusammenhang mit der gleichnamigen Publikation Thoughts to Go entstanden ist. Schauen Sie doch auch mal auf der Homepage der Künstlerin vorbei. www.sp.simonezaug.net. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.